Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um den Theologen, Künstler und Buchautor Thomas Mayrhöfer. Der ehemalige Polizist hat mehrere Bücher veröffentlicht und spricht mit gläubigen Christen in seinem Videopodcast Super Fromm über deren Höhen und Tiefen in ihrem Leben. Die Idee dazu kam ihm, nachdem er 7 Jahre lang selbst an schweren Depressionen gelitten hat. Heute erzählt er uns über sein Leben und seinen Podcast. Herzlich willkommen, Thomas Mayrhöfer.
Dankeschön.
Herr Mayrhöfer, Polizist zu sein, das war ja eigentlich der Traumberuf. Warum?
Absolut. Also es hört sich sehr heroisch an, aber ich wollte einfach Menschen helfen. Ich wollte dabei sein, wenn sie Not haben. Ich wollte da sein, wenn sie Hilfe brauchen. Und habe mich dann für diesen Beruf entschieden. Witzig war, dass mein Freund, der hat mich auf die Idee gebracht und hat gesagt, ich muss jetzt, wir waren in der Schule und hatten Nachmittagsunterricht und er sagte, ich muss zum Polizeirevier, muss eine Bewerbung holen. Da sage ich, wie Bewerbung? Ja, ich will zur Polizei. Sag ich, komm, ich gehe mit, ich laufe mit runter. Und da gingen wir da rein und dann hingen überall die Plakate, Fahndungsplakate, das war damals noch zur Roten Armee-Fraktion Zeit. Also es war wirklich heftig und ich dachte, komm, ich nehme auch so eine Bewerbung mit und ich habe die Bewerbung dabei und habe drüber nachgedacht und habe mich auch beworben und wurde genommen.
Was ist so die schönste Erinnerung als Polizist?
Die schönste? Es gibt viele schöne. Also das, die Hilfe, die Dankbarkeit, aber auch Tränen von Leuten, die loslassen konnten, wenn sie merkten, jetzt habe ich irgendeinen Murks gemacht, einen Unfall gebaut, ich bin schuldig und da kommt ein Polizist und verurteilt sie nicht, sondern hält ihre Hand. Das habe ich öfter gemacht, die Hand gehalten. Ne? Junge Bursche und es sitzt so eine Omi da und ist ganz durcheinander und ihnen einfach mal nahe zu sein, das war cool. Hat mir echt Spaß gemacht.
Mhm. Jetzt haben Sie einen Job, der Sie erfüllt und trotzdem schmeißen Sie nach 10 Jahren den Job hin und gehen an die Uni, studieren Theologie. Wie kam das?
Wie viel Zeit haben wir? Also, ich war in der evangelischen Kirche immer im Gottesdienst und hatten da auch Jugendkreise und so weiter. Wir heirateten und gingen auf eine Freizeit. Das war ein Urlaub, 14 Tage mit Predigten. Jeden Morgen waren freiwillig und wir waren da drin. Und ich saß da und auf einmal höre ich eine Stimme, die sagt, Thomas, ich möchte, dass du Theologie studierst. Und ich dachte, was ist das jetzt? Und habe meinen Nachbarn angeguckt und den anderen, aber das waren die nicht. Und da dachte ich, ja, jetzt Moment mal, war das jetzt Gott, der hier spricht? Ja, total verrückt. Ich dachte, es geht nicht. Ich habe meinen Lieblingsjob, ich hatte einen Mercedes, ich hatte ein Haus. So was der Schwabe halt hat, ne? Als Status.
Drei Kinder.
Zwei zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann dachte ich, das kann jetzt sein. Ne? Und dann sagte ich, Gott, wenn das tatsächlich du warst, dann musst du das meiner Frau auch sagen und dann musst du so auf die Spur kommen. Mhm. Und wir haben uns nach ein paar Tagen am Ende dieser Freizeit getroffen und haben gesagt, so wie war's, so Resümee gezogen, die Kids waren spielen. Und dann fängt meine Frau an zu weinen und sagt, Gott, Herr, hab zu ihr gesagt, wir sollten Theologie studieren. Und das war der Hammer. Hatte ich noch nie erlebt. Mhm. Und das war für mich völlig fremd. Aber es war klar in dem Augenblick, das ist nicht von dieser Welt. Und daraufhin habe ich die Kündigung eingeleitet. Als Beamter auf Lebenszeit war ich. Es war schrecklich.
Sie haben Ihren sicheren Job aufgegeben, der ja ein sicheres Einkommen gebracht hat für die Familie, um an die Uni zu gehen, Theologie zu studieren. Wie hat denn Ihr Umfeld da reagiert?
Also witzigerweise haben die gesagt, cool.
Okay.
Ja, ne? Also ich weiß auch nicht, cool, weil ich dachte, wenn hier jetzt Stimmen kommen, die dagegen sind, dann würde ich das nochmal aufgreifen und sagen, ich bin sogar zum Pfarrer unserer Kirche und habe gesagt, so und so sieht's aus und er möge doch das mal anhören. Und er sagte, oh, das ist ja interessant, ich würde dafür mir Zeit nehmen zu denken und zu beten und dann würde er zu mir wieder kommen und würde mir sagen, was sein Eindruck wäre. Und da dachte ich, okay, schöne Sicherung eingebaut, weil der wird bestimmt sagen, das geht nicht, du bist Beamter auf Lebenszeit, Kinder und so weiter. Aber der kam und sagte, doch, ich sehe das auch so. Da dachte ich, oh nee.
Wie macht man das denn dann? Also ich meine, irgendwo muss ja das Geld herkommen, auch für die Kinder, fürs Leben, für alles.
Genau.
Wie haben Sie das gemacht?
Gute Frage. Ich habe gesagt, wenn das, weil das ja du warst, ich mache das jetzt, bist du auch dafür zuständig, dass wir überleben. Wir sind jetzt, da waren wir dann drei, also zu fünf, drei Kinder. Und es war tatsächlich so, dass Leute von sich aus fragten, hast du eine Bankverbindung, können wir dann Geld geben? Und dann habe ich noch BAföG bekommen. Mhm. Es war natürlich, das war gesagt, da kann man keine großen Sprünge machen, das war so, ne, Studienzeit. Aber es hat funktioniert. Mhm. Es hat definitiv funktioniert. Das war unglaublich.
Sie haben dann als Jugendpastor gearbeitet, mhm, wie sehr, viele Jahre lang. Wie sehr, ja, hat Sie der Job erfüllt?
Total. Also am Anfang, ich dachte, nach der Polizeizeit dachte ich, oh Mann, jetzt bist du hier, wirst du ein Langweiler. Ne? Also du musst jetzt hier Pastor machen und ich flog im Hubschrauber. Wir sprangen von Brücken und hatten Verbrecher gejagt und es war spannend. Und
als Polizist.
Nicht als Jugendpastor. Da sind wir auch von Brücken gesprungen.
Ja.
Aber es war echt so, dass ich dachte, du wechselst den aufregendsten Job der Welt, mhm, gegen einen langweiligen Pastoren-Pfarrer-Job. Am Anfang war es so, aber dann kommt halt die eigene Persönlichkeit mit durch. Und das haben die Kids gemerkt, die fühlten sich sicher. Und ich habe die gemocht und die mochten mich. Und es war einfach super, weil sie auch mit ihren ganzen Problemen, die sie hatten, und dann war es nicht nur Predigen, sondern dann standen wir im Austausch, dann kamen die abends und haben sich ausgeheult. Und es war sehr erfüllend, sehr erfüllend. Das spricht sich dann rum, der predigt und so weiter. Und dann kam ich natürlich auch echt viel rum. In ganz Deutschland und Österreich, Schweiz, Italien. Dass Gemeinden anfragten und sagten, kann der mal zu uns kommen und so. Und mir ging es echt darum, dass ich den Jungs und Mädels sagte, dass sie einen Gott kennenlernen können, der erstens mal existiert, das habe ich hier erlebt, und zweitens, dass das eine ganz wichtige Entscheidung wäre, auch an diesen Gott zu glauben und dass er für einen sorgt. Und das, so eine Story ist natürlich auch ein Türöffner, wenn man erzählt, dass Gott zu einem spricht auf einmal und dass man es nie erwartet hat, wenn man auch noch nie erlebt hat vorher, und dass Gott absolut existiert und sich um unser Leben kümmern möchte.
Nimmt Ihnen das jeder ab, die Geschichte?
Ich kann ja nur von mir reden. Mir wurde sie abgenommen. Hm. Mir wurde sie abgenommen. Ich hatte ja auch viel, oder ich greife ein bisschen vor. Ich war ja auch Radiomoderator dann. Mhm. In einer Live-Sendung, und da riefen Leute an, die vom Glauben keine Ahnung hatten. Mhm. Und da merkt man dann schon, ob jemand das abnimmt oder nicht. Mhm. Natürlich gibt es Ablehnungen, aber wenn unterm Strich steht, das ist dein Glauben, ich habe meinen, ja, okay. Mhm. Ne?
Glauben Sie, dass Ihnen in der Zeit als Jugendpastor auch die Erfahrung geholfen hat, dass Sie Polizist waren im Leben vorher sozusagen?
Auf jeden Fall.
Inwiefern?
Auf jeden Fall. Wir wurden zu allen möglichen Situationen gerufen. Ob das Demonstrationen waren, ob das Schlägereien waren unter Jugendlichen, ob das Beziehungsprobleme waren. Da kann man nicht einfach kommen und bestimmen, so und so geht, sondern das ist alles eine kommunikative Angelegenheit, wo man sagt, wartet mal ab, nicht prügeln, langsam. Und das bringt eine Lebenserfahrung, lässt es wachsen. Und so kann man dann auch, oder konnte ich den Jugendlichen auch sagen, ist mal langsam. Ne? Wenn sie kamen und sagten, mein Freund ist weg und das Leben hat überhaupt keine Perspektiven mehr für mich. Dass man dann nicht nur sagt, du, jetzt betest eine Runde und dann funktioniert das. Sondern dass man sagt, pass auf, lass uns drüber reden und dann beten wir noch und bringen das Gott. Aber es war immer auch eine Akzeptanz deren ihrer Situation. Dich habe ich immer akzeptiert. Klar, hatten spooky Dinge gehört. Oder, oh komm. Aber in der Regel war es so, dass es einfach schön war. Und man hat gemerkt, es ist eine Akzeptanz da. Die Leute suchten mich und hatten oft auch Nächte durchgesprochen. Hm. Das zeigt dann schon auch. Das akzeptiert sein.
Also Sie meinen die Erfahrung als Polizist, dass Sie Situationen vielleicht besser einschätzen konnten und man Sie auch eher zur Situation gerufen hat, wo man jetzt vielleicht andere Pastoren eher nicht gerufen hätte. War es das?
Ich habe in meiner Polizeizeit so vieles mitbekommen, wie alle anderen Kollegen auch. Und ich habe diese Erfahrung mitgenommen in meinen neuen Beruf. Und als ich mich verabschiedet habe vom Polizeipräsidenten damals, das fiel mir sehr schwer, ich mochte ihn und er sagte, Herr Mayrhöfer, es ist so cool, dass Sie das machen, weil Sie als jemand mit Erfahrung in diesen Beruf gehen. Ich konnte seinerzeit da nichts mit anfangen, was er meint. Jetzt weiß ich das natürlich. Mhm. Und das stimmt einfach. Mhm. Man ist mit vielen Situationen konfrontiert worden, die mir weitergeholfen haben.
Mhm. Jetzt sind Sie im Jahr 2010 an Depressionen erkrankt, schweren Depressionen. Wie hat sich das bei Ihnen geäußert?
Es kam aus dem Nichts, kann man sagen. Ich war viel unterwegs. Ich habe bemerkt, dass, das klingt jetzt, ich muss so reden, sehr plakativ. Ich habe gemerkt, wie eine Dunkelheit auf mich zukommt. Und ich dachte, was ist denn jetzt? Was ist denn das? Und die Dunkelheit kam immer näher und ich wurde gleichzeitig immer apathischer. Meine Frau hat es bemerkt, sie sagt, Tommy, was ist los? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich kam mir dann vor, als ob die Dunkelheit mich umgibt. Ich rede hier jetzt im Bild, aber für mich war es so. Ich habe das kommen sehen, wie das auf mich zukommt und ich dachte, was ist denn los? Was ist denn los? Mache ich mal Urlaub? Oder, aber das bringt ja nichts. Und auf einmal war die Dunkelheit da und ich war wie verschlungen. Mhm. Hört sich komisch an, ne? Aber es war so.
Ja, was ist da mit Ihnen passiert? Also sind Sie dann einfach auf dem Sofa gelegen, haben nichts gemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
Zunächst lag ich nur im Bett. Mhm. 23 Stunden. Ich habe mich dann immer mal wieder rausgeschleift und wollte auch mit niemandem mehr sprechen und wollte nichts mehr machen. Das ist sehr schwer, darüber zu reden, weil es einfach alles, es ist alles weg. Und es ist wirklich nur schwarz. Und bis ich es aufs Sofa schaffte, dauerte lang. Ich saß dann irgendwann auf dem Sofa, das habe ich immerhin, das waren ein paar Meter bis zum Sofa. Und dann sitzt man da und zählt die Fliesen. Also ich habe nur runtergeguckt. Und das war nicht, es war schlimm.
Hm. Kein Moment mehr des Lichts, kein Nein. Moment des Lachens, gar nichts mehr. Hm. Lebensfreude war komplett weg?
Ja, alles. Es ging bestimmt 3-4 Jahre so. Nichts. Ich lag da und habe mich versucht, aufrechtzuerhalten. Habe natürlich gemerkt, die Familie tut sich schwer auch, ne? Und es gab einen Moment, wo ich auf war und habe so ein kleines Foto in der Hand gehabt, warum auch immer, und guckt da drauf und sagt, Schatz, meinst du, ich könnte hier mit Blende 8 fotografieren? Und sie guckt mich entgeistert an, meine Frau, und sagt, dir geht's besser, oder? Und es war nach Jahren ein Schritt nach vorne. Ich habe immer noch Jahre gebraucht, bis ich wieder einigermaßen fit war.
Sie reden gerade von 3-4 Jahren, Herr Mayrhöfer, aber das, also es hört sich an wie 3-4 Tage. Also 3-4 Jahre, das ist ja unerträglich lange. Ja, genau. Wie haben Sie das denn ausgehalten?
Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Müsste man meine Frau fragen, wie die es ausgehalten hat mit dem Typ, der nichts mehr macht. Wir hatten immer Freude, Spaß, laut, locker, alles toll. Und jetzt ist da ein Mann da, den sie nicht mehr kennt.
Was würde sie sagen, wenn wir sie fragen würden?
Müsste man sie fragen. Ne? Es ist schwierig. Ne? Ich hätte auf jeden Fall aushalten müssen. Mhm. Aber wir haben das durchgestanden. Das ist sehr selten und ein Geschenk.
Wie haben Sie es dann geschafft, da wieder rauszukommen?
Es kam einfach. Ich habe Sport gemacht. Dann nachts bin ich raus. Weil nachts ist dunkel, nachts sieht einen keiner. Nachts musste ich niemanden treffen, der mich irgendwie ansprach. Also bin ich nachts losgelaufen, bei Wind und Wetter. Und dann ist es besser geworden irgendwann. Aber das war nicht nur wegen des Sports, sondern es wurde einfach besser. Mhm. Ohne dass ich irgendwie was gemacht habe. Ich war bei Therapeuten, ich war beim Arzt, ich habe Medikamente und all das. Mhm.
Irgendwo muss der Antrieb ja gekommen sein, dann überhaupt mal Sport zu machen. Also Sie haben ja gerade schon beschrieben, wie schwer das war, aufs Sofa zu kommen.
Richtig, aber das ist eine Sache, die dauert Jahre. Wir reden von 7 Jahren. Mhm. Und 3 Jahre war schwarz. Und dann bin ich ein bisschen aufgestanden und dann ging es immer ein Stück weiter. Mhm. Aber das ist unglaublich. Und es wurde insofern besser, dass ich merkte, meine Kreativität hilft mir, gegen diese Depression anzukommen. Ich schreibe gern, ich fotografiere gern, ich habe gefilmt, ich war im Ausland zu Filmreportagen, ich habe Radio gemacht, all das.
Vorher oder hinterher?
Vorher. Mhm. Vorher. Und es war einfach wieder, es kam zurück über die Kreativität. Mhm. Mein Hausarzt sagte immer, Herr Mayrhofer, lassen Sie es zu, irgendwann geht die Tür auf und Sie können auf Ihre Kreativität zurückgreifen.
Konnten Sie das glauben in dem Moment, wo der Arzt Ihnen das sagte?
Ach, nee, ich dachte gar nichts. Ich war froh, wenn ich wieder daheim war und so weiter. So war das. Und dann kam tatsächlich der Moment, wo ich dachte, es wird besser. Ich kann heute noch nicht unter vielen Menschen sein. Es ist so. Ne? Also hier diese vor Tausenden von Menschen predigen und Jugendliche und das geht überhaupt nicht. Mhm. Aber ich kann am Leben teilnehmen. Und das ist eine großartige Sache.
Fühlt sich das heute anders an als vor der Depression?
Ja.
Inwiefern?
Ich werde immer wieder neu konfrontiert. Die Depression ist ja nie weg. Man hat einen Werkzeugkoffer, mit dem man sein Leben gestalten kann. Man hat Erfahrung. Und genau das hilft mir, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Aber ich weiß, wenn ich jetzt über meine Kräfte leben würde, wäre es sofort wieder alles vorbei.
Sie achten mehr auf sich?
Ja.
Gibt es sonst noch Dinge, die Sie vor den Depressionen gerne gemacht haben, die Ihnen Spaß gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel Predigen vor Tausenden von Menschen, die Sie jetzt nicht mehr machen?
Also Predigen mache ich nicht mehr, aber ich bin ganz in der Kreativität daheim. Mhm. Ich schreibe, ich male, ich filme, ich fotografiere, ich führe Gespräche, so wie wir beide jetzt, da sitze ich dann auf der anderen Seite. Mhm. Und das ist toll. Ne? Also auch das Schreiben, das ist für mich eine Form des mich Ausdrückens. Mhm. Ich kann nicht ohne.
Ja.
Und es geht wieder. Und das ist so groß geworden, dass es viel wichtiger und schöner ist als das zuvor. Also ich sehne mich nicht nach der Zeit vor der Depression, sondern ich nehme das heute und ich lebe im Heute. Ganz und gar.
Als Sie dann angefangen haben zu überlegen, wie es weiterging, wo klar war, nach den Depressionen, ne, die Dinge, die Sie vorher gemacht haben, können und wollen Sie nicht mehr tun. Welche Gedanken hatten Sie da? In welche Richtung ging das?
Also ich war als Preacher-Man immer unterwegs und hatte immer so, wenn ich dann auf der Bühne stand, dann hieß es, ja, da kommt vorher noch einer und der erzählt ein kurzes Zeugnis, eine kurze Story aus dem Leben. Und es war, die Storys, die waren toll, aber zusammengedampft auf 2 Minuten ist es einfach schlecht. Und ich war schon immer interessiert an Geschichten. Ich war schon immer interessiert an Menschen, Polizeiberuf, Menschen. Mhm. Und genau das habe ich gemacht. Und da habe ich wieder angesetzt. Mhm. Ich will Menschen zuhören. Und ich möchte das auch veröffentlichen.
Mhm. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sind in der Rolle des Moderators in dem Fall. Sie haben einen Talk super fromm ins Leben gerufen und mittlerweile sind mehr als 270 Gäste auch schon zu Wort gekommen. Was für Geschichten erzählen die Menschen Ihnen dort?
Geschichten, die wir, wie jetzt der Schweiß aus den Poren treibt, es ist querbeet. Es ist, das ganze Leben ist abgebildet. Das ist wie ein bunter Blumenstrauß. Das sind Beziehungskisten, das sind Krankheiten, das sind Verluste, das herzzerreißende Geschichten, die aber alle einmal mit dem Leben zu tun haben und einmal auch mit dem Glauben an Gott. Mhm. Das ist wichtig, dass beides zusammenkommt. Wie gehen diese Menschen mit ihren Herausforderungen um? Wie können sie weiter glauben, obwohl ihr Leben am Ende ist? Und das darf ich hören. Das ist so manchmal schweißtreibend und aber auch herzzerreißend.
Ja. Ein Talk geht normalerweise 45 Minuten. Damit wir uns vorstellen können, wie sowas aussieht, schauen wir uns einen kleinen Ausschnitt an.
Das Krasse war, ich war bis zum letzten Atem und Herzschlag bei ihm. Ich habe mein Ohr, meinen Kopf auf sein Herz gelegt, auf seine Brust. und habe wirklich den letzten Herzschlag mitbekommen.
Wann hast du realisiert, jetzt ist vorbei und ich muss gucken, wie ich alleine klarkomme?
Also das, was ich fassen konnte, dafür habe ich angefangen zu danken und habe gemerkt, wie ich während des Dankens aus dem Loch gezogen wurde, aus dem Schwarzen. Also ich habe mich so gefühlt, wie am Boden zerstört, also ganz weit unten, aber zwischen Boden und mir war die Hand Gottes. Er hat mich gehalten.
Die hast du auch gespürt? So.
Die habe ich gespürt. Und habe auch mitgekriegt, also gespürt, dass ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Egal wie tief ich mich fühle, Gottes Hand ist unter mir.
Und heute bist du verheiratet und ihr habt ein 3 Jahre altes Mädchen.
Genau.
Hier gibt es ja eine Art Happy End, wenn man das so sagen kann. Das ist vermutlich nicht bei jeder Geschichte so, oder?
Nee. Es gibt Geschichten, da sehnt man sich nach einem Happy End und es passiert gar nichts. Es gibt auch manchmal Geschichten, wo das Unverständnis über Gottes Nicht-Eingreifen bis größer geworden ist, bis heute da ist. Und trotzdem erzählen die Leute ihre Geschichte. Das ist für mich ein ganz großes Vorrecht, dass ich solche Geschichten zuhören darf. Dass die Leute sich melden, dass sie kommen und dass sie ihre Geschichte der Welt offenbaren.
Das ist ja auch ein großer Vertrauensbeweis Ihnen gegenüber.
Ja, das ist so. Und jede Geschichte, die veröffentlicht wird auf YouTube oder im Fernsehen, ist zunächst von den Leuten angeguckt worden. Und dann sagen sie, okay, ich möchte den Gästen immer die Möglichkeit geben, dass sie in aller Ruhe jenseits des Studios und des Schwitzens und des Aufgeregtseins nochmal die Zeit haben zu gucken, hey, wie komme ich denn an? Und erst wenn das Okay dieser Gäste vorliegt, geht die Sendung on air, raus ins Freie zu den Menschen. Hm. Es gab vielleicht 3 Leute, die sagten, ich möchte es nicht, der Rest sagt machen. Und es ist wirklich so, dass ich empfinde es als Geschenk, als Erster diese Geschichten hören zu dürfen. Es stärkt mein Glauben. Es macht die Größe Gottes für mich noch wichtiger. Es ist einfach genial, so dabei sein zu können. Gerade die Geschichte der jungen Frau, die hat sich auch gemeldet und hat gesagt, du, ich habe eine Story, ich kenne ja die Leute nicht. Und das ist auch so, dass da gibt es kein Briefing, da sitzt man nicht irgendwie zusammen und macht ein Redaktionsgespräch, sondern wir sehen uns zum ersten Mal, wir hocken uns gegenüber und dann geht's los. Mhm. Und das ist so schön, weil es stärkt und mich ermutigt.
Gab es sonst noch irgendeine Geschichte, die Sie besonders berührt hat?
Oh, alle, muss ich sagen. Ne? Mhm. Nee, es ist wirklich so, mich berühren nahezu alle Geschichten. Vor ein paar Tagen sprach ich mit einer Frau, die war Hexe. Und die hat satanische Messen großgezogen und hat dann aber Jesus kennengelernt. Das ist Wahnsinn. Mhm. Oder jemand verliert das Kind und hat keinen Lebensmut mehr. Ja, was sage ich da? Nichts. Ich höre zu und lasse sie reden.
Gab es einen Moment, der besonders schwierig war für Sie auch auszuhalten in der Aufzeichnung, in der Sendung?
Nein. Ich kenne das gut. Und da kommt wieder das Polizeileben zum Vorschein. Mich hat seinerzeit, als ich bei der Polizei war, nur eins getriggert. Und das war, wenn ein schwerer Unfall war und unterm Auto lag ein Kind. Weil man sofort an die eigenen dachte. Mittlerweile kann ich die Geschichten anhören jetzt. Ich leide auch mit, aber es ist nicht so, dass mich das verfolgt. Das finde ich als ein großes Vorrecht.
So können Sie quasi die Erfahrungen aus Ihren unterschiedlichen Berufen und Dingen, die Sie erlebt haben, wieder zusammenführen in das, was Sie jetzt tun.
Das ist so, ja.
Sie haben Ihre Erlebnisse auch in der Biografie veröffentlicht, die auch einen Teil Fiktion enthält. Ich habe gelernt, das nennt sich Autofiktion.
Ja, genau.
Wie kamen Sie auf die Idee und was bedeutet diese Autofiktion? Was ist fiktiv daran?
Der Verlag, ich habe da schon Bücher veröffentlicht, die sprachen mich an, sagten, schreib mal eine Autobiografie. Und dann sagten die Leute, ich lebe ja noch. Mhm. Na, normalerweise schreibt man Autobiografien dann, da schreibt man keine mehr, dann gibt es Biografien. Ja. Oder man schreibt eine Autobiografie vom Himmel. Nee. Ich sagte, okay, ich überlege mir was. Und ich hatte gedacht, ich mache da einen Mix aus Autobiografie und aus Fiktion. Das heißt, ich habe mir ausgedacht, wie das wäre, wenn ich bei Jesus sitze und mit ihm über mein Leben spreche und ihm schon Fragen stelle, warum das und das passiert ist, wieso er nicht eingegriffen hat und so weiter. Und so ist eine sogenannte Autofiktion entstanden. Mein Leben als Wahrheit und dann die Geschichte im Himmel zwischen Jesus und mir.
Hat Ihnen das selber geholfen, Dinge zu verarbeiten?
Nö. Okay. Nein, ich muss nichts verarbeiten. Ja. Es war für mich ein Highlight, das zu schreiben. Als ich die Idee hatte, war ich so fasziniert. Boah, super Idee. Schreiben, 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 schreiben. Und es war für mich ganz toll, das so mir auszudenken. Und
was möchten Sie den Leserinnen und Lesern denn mitgeben mit dem Buch?
Dass Jesus, dass Gott ein guter Gott ist, ein liebevoller, der sich um uns kümmert. Auch wenn wir denken, hey, jetzt könntest du mal bitte in die Puschen kommen, lieber Gott. Und Gott kommt in die Puschen. Das ist ja auch was, wenn man älter wird, dann kann man mehr zurückgucken. Mhm. Und das mache ich. Und ich entdecke die gute, geniale Hand Gottes.
Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass Leute, die die Sendungen angucken, wieder anfangen mit Glauben.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Sendung. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, so offen über Ihr Leben gesprochen haben. Thomas Meyerhöfer, vom Polizisten zum christlichen Podcast-Produzenten, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.